Jetzt Simon trifft beim Freien Radio Neumünster.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Sendung Simon trifft, zu einer Extra-Ausgabe der Sendung. Denn am 9. Juni ist Europawahl und aus diesem Anlass ist der Spitzenkandidat der CDU Schleswig-Holstein, Niklas Herbst, hier im Studio. Hallo.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich starte jetzt einfach mal mit dieser Einleitung und der Frage, warum Politiker? Also warum bist du Politiker?
Das ist eine gute Frage. Man rutscht da so rein. Nein, ich habe mich so 1989, 1990 politisiert. Ich komme aus Ratzeburg. Das war damals so ein Randgebiet und da war 89, 90 natürlich ganz viel los. Und diese deutsche Einheit hat mich schon fasziniert und die ganzen Prozesse. So bin ich auch zu meiner Partei gekommen. Und ich habe damals auch gelernt, dass Europa eine riesige Rolle spielt. Mit der Solidarność-Bewegung, mit den mutigen Ungarn und so weiter, Johannes Paul II. Und das hat mich wirklich nachhaltig fasziniert. Und dann kommt man so rein, dann macht man irgendwann Kommunalpolitik und dies und das. Und wie gesagt, aber auch Europa hat mich immer fasziniert und nicht losgelassen.
Genau, Europa, das merkt man auch an deinem Lebenslauf so ein bisschen. Da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde sagen, wir starten jetzt aber erstmal so ein bisschen, bevor wir so richtig in Plauderlaune kommen, mit Musik. Und zwar mit eine Gruppe, unser Madness.
Ja.
Warum?
Ich höre gerne so Sachen wie Northern Soul oder auch Ska und Madness kennt jeder. Ich dachte mir für den Einstieg mal irgendwas, was jeder kennt und jeder gut findet. Also wer Our House nicht mag, der ist ja auch ein schlechter Mensch.
Das stimmt. So ein, ja, macht irgendwie gute Laune, der Song auch, ne?
Das ist ein guter Einstieg, oder?
Eben, ist so. Dann ist er jetzt hier beim Freien Radio Neumünster. Simon trifft extra beim Freien Radio Neumünster zur Europawahl 2024. Heute mit Niklas Herbst, den Spitzenkandidaten der CDU Schleswig-Holstein im Studio. Ja, Niklas, wir kommen mal zu deiner aktuellen Tätigkeit. Also die Europawahl, die liegt ja noch vor uns. Mhm. Was hast du denn, ich sag mal, vor dem Wahlkampf, weil jetzt bist du wahrscheinlich mitten im Wahlkampf, was hast du denn davor so gemacht?
Also ich bin seit 2019 Mitglied im Europäischen Parlament, bin mittlerweile stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Das heißt, ich kümmere mich um die Kohle und versuche, dass das Geld vernünftig verteilt wird.
Also in der EU meinst du jetzt wahrscheinlich?
Genau, in der, die Mittel der Europäischen Union halt, der EU-Haushalt. Darüber hinaus bin ich das einzige deutsche Mitglied im Fischereiausschuss und kümmere mich um das Thema Fischerei, was für Schleswig-Holstein kein einfaches Thema ist. Vielen Fischereibetrieben geht es nicht gut. Und darüber hinaus mache ich mit dem Haushaltskontrollausschuss. Da geht es dann eher um die Frage, wie werden Mittel verwaltet. Ja, und dann gibt es daneben noch natürlich eine ganze Reihe von anderen Dingen, die ich so mache, politisch. Und immer auch gerne im Sinne eines Europas der Region. Ich versuche schon so möglichst auch die regionalen Dinge unterzubringen.
Dann bleiben wir da auch mal bei Fischerei. Das ist ja regional für Schleswig-Holstein auf jeden Fall. Ich kann mir es vorstellen, dass es wahrscheinlich ein schwieriges Thema ist, so in Europa komplett durchzusetzen, irgendwie, wenn es um Fischerei geht, weil ja auch nicht jedes Land unbedingt direkt von der Fischerei betroffen ist.
Naja, sie sind auch sehr unterschiedlich betroffen. Also wir in Deutschland haben ja mittlerweile noch eine sehr kleine Fischereisparte, gerade in Schleswig-Holstein. Wenn wir an die Ostsee denken, das ist im Grunde handwerklich hier kleine Fischerei. In Spanien sieht das ganz anders aus. Da gibt es eine riesige Fischereiflotte, für die ist Fischerei ein ganz anderes, ganz andere Dimension. Ein Land wie Ungarn hingegen hat gar kein Interesse so richtig in der Fischerei. Das stimmt, das ist sehr schwierig manchmal. Aber auf der anderen Seite ist die Fischereipolitik eine integrierte Politik. Das heißt, hier hat wirklich die EU das Hauptsagen, die berühmten Quotenentscheidungen, die unsere Fischerinnen und Fischer direkt betreffen, die werden durch die Europäische Union gefällt und das schlägt direkt durch.
Oft ist es ja auch so, wenn wir beim Thema Fischerei bleiben, dass wenn es dann irgendwelche Auflagen gibt von der EU, darf nur noch so und so viel gefangen werden und so, dass dann auch gerne mal so der schwarze Peter dann an die EU geschoben wird, beziehungsweise an die Politik. Wie kommen die nur drauf, dass nur so und so viele Deutsche gefangen werden dürfen oder so?
Genau.
Ist es nicht auch manchmal dann schwierig, dann?
Es sind gerade in den letzten Jahren sind extrem schwierige Entscheidungen getroffen worden. Sprichst den Dorsch an, das ist so der wichtigste Speisefisch für die Ostsee. Der darf im Prinzip gerade nicht gefangen werden. Es gibt noch sehr geringe Beifangmengen, die erlaubt sind. Das gleiche gilt für den Hering, und das ist der zweite wichtige Fisch. Und da kann man schon sehen, das ist extrem schwierig für die Fischereibetriebe jetzt in dieser Zeit zu überleben. Auf der anderen Seite gibt es auch den Angeltourismus, die Kutterfischer beispielsweise, die auch früher auf Dorsch gegangen sind. Das ist aktuell auch nicht möglich. Also das ist die schwierige Lage. An der Nordsee hatten wir ja vor ungefähr einem Jahr die riesige Diskussion um die Krabbenfischerei und das Verbot von grundberührenden Schleppnetzen. Das hätte eben das Aus der Krabbenfischerei bedeutet. Und diese Entscheidung konnten wir zum Glück abwenden. Aber da hast du schon recht, das sind sehr, sehr schwierige Entscheidungen. Und da steht die EU sicherlich auch bei vielen, die davon direkt betroffen sind. Die machen da mindestens ein großes Fragezeichen.
Wie gehst du damit um, wenn irgendwie so ein Thema zur Debatte steht und du weißt ganz genau, okay, die Chancen bestehen, dass zum Beispiel so ein Krabbenverbot kommt. Man will ja aber eigentlich als Abgeordneter für Schleswig-Holstein zum Beispiel, möchte man ja den Fischern hier in Büsum oder so eigentlich ja auch nichts Schlechtes und möchte ja eigentlich auch für die da sein, oder nicht?
Daran sehe ich tatsächlich meine Aufgabe. Es gibt sehr, sehr viele, die sich gerade im Umweltbereich dafür engagieren, dass weniger gefangen wird und dass im Grunde Fischerei obsolet sei. Ich sehe meine Aufgabe ganz im Gegenteil darin, dafür zu sorgen, dass wir überhaupt noch eine Fischerei haben in den nächsten Jahren. Da muss viel getan werden. Mhm. Beim Thema Krabben konnten wir tatsächlich dieses Verbot erst einmal abwenden. Haben auch einen Initiativbericht auf meine Initiative hin verfasst, wo das Europäische Parlament mit Mehrheit sagt, wir wollen keine pauschalen Verbote, wir wollen regionale Lösungen auf neuesten wissenschaftlichen Grundlagen und wir wollen mit den Betroffenen reden. Also deine Frage wäre, was mache ich damit? Ich versuche natürlich im Gespräch zu bleiben, auch als Anwalt dort tätig zu sein, im übertragenen Sinne, und auch Kontakte herzustellen, mal zum Beispiel die Aalfischer, die auch betroffen sind von gewissen Regulierungen, in Kontakt zu bringen mit der Kommission und Leute einzuladen, im Gespräch zu bleiben. Denn leider wird es viel zu oft nicht gesehen, dass wir zusammen Lösungen finden müssen, gerade in diesem Bereich. Ich glaube zum Beispiel, dass es keine Lösung geben wird, wenn wir über die Forellen nachdenken, die auch betroffen sind. Wenn wir über den Aal nachdenken, wird es keine Lösung geben ohne die Fischer und auch ohne die Angler übrigens. Und da sehe ich meine Aufgabe, das mehr zusammenzuführen und einen Dialog zu ermöglichen.
Jetzt haben wir über die Fischerei gesprochen, aber welche Themen kann man denn noch in Verbindung bringen mit Niklas Herbst?
Also ich bin natürlich erst einmal auch als Haushaltspolitiker gefragt, wenn es darum geht, Fördermittel nach Schleswig-Holstein zu holen. Wenn es darum geht, den ländlichen Raum zu stärken, die Aktivregion zum Beispiel, wir haben 22 Aktivregionen.
Was ist eine Aktivregion?
In Schleswig-Holstein wollte ich gerade erklären, also 22 Aktivregionen, wo sich Zivilgesellschaft zusammenfindet vor Ort. Das sind Leute, die kommunalpolitisch aktiv sind, aus Vereinen, Verbänden, Kirche etc. Und die kriegen ein gewisses Budget aus EU-Fördermitteln und daraus können sie vor Ort entscheiden, was mitgemacht wird. Also von unten nach oben, bottom-up, wie man so Neudeutsch nennt. Und damit wird Zukunft im ländlichen Raum auch mit wirklich ganz interessanten Ideen gefördert. Das ist so eines der Dinge, die mir wichtig sind, die ich gerne unterstützen möchte. Darüber hinaus ist es so, dass wir in Schleswig-Holstein in der Förderperiode, in der wir sind, die siebenjährige Förderperiode, rund 900 Millionen Euro kriegen aus EU-Fördermitteln in den verschiedensten Bereichen. Da muss ich natürlich dafür sorgen, dass es da vernünftig auch ablaufen kann, dass es das überhaupt gibt. Schwierig genug. Dann gibt es weitere Themen. Das Thema Landwirtschaft treibt mich natürlich um in Schleswig-Holstein, ist klar. Da gab es eine ganze Reihe von Themen und ich versuche natürlich auch dafür zu sorgen, dass es da irgendwie auch zum Ausgleich kommt zwischen Naturschutz einerseits und den berechtigten Interessen der Landwirtschaft andererseits. Der Mittelstand hat viele Interessen. Es geht darum, auch Verkehrsinfrastruktur zu stärken mit transeuropäischen Netzen. Also es gibt genug zu tun für einen Europaabgeordneten, wenn er was für seine Region tun möchte.
Ja, das glaube ich. Themen gibt es auf jeden Fall genug. So, und als du eben schon sagtest, dass du zuständig bist für den Haushalt, da kam mir gleich in den Kopf, okay, das ist bestimmt auch nicht einfach, weil ich gucke selber gerne immer wieder bei RTL die nette Sendung mit Mario Barth. Mario Barth deckt auf. Da geht er ja so ein bisschen so Sachen auf den Grund, wo Steuergelder so ein bisschen veruntreut worden, beziehungsweise halt Geld ausgegeben worden ist für scheinbar Sachen, die man hätte sich einsparen können. Läufst du da auch mal schon Gefahr, dass du da so Projekte hast, wo du denkst, auch vielleicht selber im Nachhinein, ich gewillige das jetzt irgendwie mit dem Geld, aber eigentlich tut es doch nicht Not?
Also eigentlich ist unser Problem eher, dass wir nicht genug Geld haben für sinnvolle Projekte, für Dinge, die wir unterstützen möchten, wie zum Beispiel Erasmus, also das Bildungsmobilitätsprogramm für Schülerinnen und Schüler mittlerweile auch, nicht nur Studenten und Studenten. Und auch berufliche Bildung ist da mit drin. Also da haben wir viel zu wenig Geld. Oder fürs Forschungsrahmenprogramm Horizon, da müssen wir viel mehr tun, wenn wir in der aktuellen Situation auch gegen die USA zum Beispiel bestehen wollen im Wettbewerb. Also ist eigentlich ist ja das mein Problem, aber ist natürlich so, da will ich gar nicht ausweichen. Da, wo gehobelt wird, fallen auch Späne und wo viel Geld ausgegeben wird, da gibt es auch immer Leute, die es vielleicht veruntreuen oder die es falsch ausgeben. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass das Geld, das die Europäische Union ausgibt als Fördermittel, eigentlich fast alle immer in Kooperation mit anderen Ebenen ausgegeben werden. Also mit dem Land beispielsweise oder dem Bund, mit den Kommunen. Und es ist auch nicht so, dass aus Brüssel entschieden wird, da und da wird Geld ausgegeben, sondern das macht man immer eigentlich irgendwie gemeinsam. Mhm. Und dabei gibt es sicherlich auch manchmal Fehlentscheidungen und auch Veruntreuung. Das ist dann auch eher Aufgabe des Haushaltskontrollausschusses. Wir haben außerdem einen Europäischen Rechnungshof, der sich damit beschäftigt. Wir haben jetzt eine europäische Staatsanwaltschaft, das ist auch auf Initiative des Europäischen Parlaments geschaffen worden, um solche Dinge zu untersuchen. Natürlich gibt es das und da darf man auch nicht blauäugig sein. Ob das jetzt besonders viel ist auf europäischer Ebene im Vergleich zu anderen politischen Ebenen, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich glaube, das ist eher, hängt eher so mit menschlichen Eigenschaften zusammen.
Okay. Ja, ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal wieder Musik, bevor wir gleich weitersprechen. Und zwar den Song Move On Up.
Ja, von Curtis Mayfield. Also ich bin, wie gesagt, auch ein großer Soul-Fan, alte Motown-Sachen, Northern Soul. Und das ist einer meiner Lieblingssongs.
Ja, dann hören wir deinen Lieblingssong. Viel Spaß. Simon trifft beim Freien Radio Neumünster heute mit Niklas Herbst, CDU-Spitzenkandidat für die Europawahl 2024. Ja, wir rollen noch mal ein bisschen zurück. Du hast eben schon gesagt, du bist schon ein bisschen länger jetzt auch ja, in Europa aktiv als Politiker. Erzähl doch mal genau, also wann kam der Entschluss, du willst nach Brüssel?
Also wie gesagt, so dieses Europa, diese europäische Idee und diese Faszination von der europäischen Integration, das ist mittlerweile so in meine DNA übergegangen. Ich glaube, das lag daran, dass, wie gesagt, 89, 90 mir klar wurde, dass die deutsche Einheit auch eine europäische Einigung ist. Und ich fand das sehr faszinierend. Ich interessiere mich auch ein bisschen für Geschichte und dann kommt das eigentlich so. Ich habe mich im Laufe meines politischen Lebens oder auch ehrenamtlichen Lebens viel für diese europäische Idee engagiert. Ich bin in der überparteilichen Europa-Union zum Beispiel engagiert oder ich war vor allem vor vielen Jahren auch schon mal Landtagsabgeordneter, habe mich dann natürlich im Europaausschuss engagiert, bin auch gewählt worden in den Ausschuss der Region. Das ist auch so ein Gremium bei der EU, das sich mit regionaler Vertretung beschäftigt. Und so war das irgendwie natürlich. Und leider ist es so, dass in der Politik viele andere sich nicht so sehr für Europa interessieren. Wir Deutschen sind uns oftmals selbst genug. Das ist ein bisschen auch ein Unterschied zu anderen europäischen Mitgliedstaaten. Und das hat mich immer so ein bisschen geärgert. Deswegen habe ich mich da auch mal besonders engagiert und so kam das halt.
Wie hat sich denn Europa in den letzten Jahren so in deinen Augen verändert?
Ganz schön krass. Also wenn ich mich zurückerinnere, 2019 bin ich halt ins Europaparlament gewählt worden, war sehr aufgeregt. Ich wollte gerne Haushaltspolitik machen. Das ist für Neulinge nicht immer so einfach, da reinzukommen, aber okay. Es hat geklappt. Und Fischerei natürlich, als einziger Norddeutscher da, als Fischkopf. Da habe ich mir gedacht, naja, du machst jetzt Fischereipolitik. Du engagierst dich dafür, dass es genug Mittel gibt für gute Projekte hier vor Ort. Machst halt so deine normale, in Anführungsstrichen, Politik. Und das ist ja so nicht gekommen. Wir hatten eine Pandemie, wir durften nicht auf die Straße. Und die Folgen der Pandemie, das hat ja auch sehr viel mit europäischer Politik zu tun, merken wir immer noch, in den Lieferketten beispielsweise. Wir haben den Weg in die Verschuldung gemacht, das wäre vorher so undenkbar gewesen, mit diesen EU-Corona-Hilfen. Dann kommt hinzu, dass wir Krieg in Europa direkt haben, ehrlicherweise schon länger, aber seit dem 24. Februar 2022 wirklich einen heißen Invasionskrieg in Europa mit unfassbaren und damals unvorstellbaren Bildern, die wir da sehen. Ich war vor kurzem in ungefähr 4 Wochen nach dem Angriffen der Hamas auf Israel in Israel, in einem angegriffenen Kibbutz dort, Kfar Azar und Sderot, damals eine Geisterstadt, in Shura, in einer Militärbasis, wo damals noch Leichenteile versucht wurden zu identifizieren. Und direkt am Gazastreifen, wo die ersten Artilleriegeschosse flogen. Und das hätte ich mir alles so ehrlich gesagt nicht vorstellen können, auch ganz sicher nicht gewünscht. Und insofern hat sich da auch viel verändert von der Ernsthaftigkeit und von der Belastung her. Ich merke das insbesondere bei den Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa, aus den baltischen Staaten zum Beispiel, die große Angst haben und die Europa mehr brauchen denn je und da auch sehr drauf gucken. Und da könnte man noch sehr viel zu sagen.
Auf jeden Fall. Das ist ja so ein Thema, ne? Gerade jetzt auch mit den Kriegen. ja, Europa spielt dann natürlich, hört man ja auch immer wieder, wenn man mal die Medien oder so einschaltet oder eine Zeitung liest oder so, Europa ist natürlich spielt eine wichtige Rolle zusammen mit Amerika, oder den USA. Ja, genau, Themen, die man auch eigentlich ja so nicht braucht, ne? Krieg und auch die Pandemie.
Ja, es wäre alles wunderbar gewesen, wenn ich irgendwie mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Parteien über die Verteilung der Haushaltsmittel hätte ein bisschen streiten können.
Klar.
Stattdessen haben wir im Haushaltsausschuss jetzt die Frage, wie bezahlen wir Artilleriemunition für die Ukraine? Ne? Das ist schon belastend auch manchmal. Ne?
Ja klar, kann ich mir vorstellen. Wie wichtig ist denn auch Europa oder die Politik von Europa halt ja aus Sicht zum Beispiel von Amerika oder China oder überhaupt so aus dem Ausland?
Also wir Mitgliedstaaten der Europäischen Union stellen zusammen ungefähr 5-6% der Weltbevölkerung.
Mhm.
Also so gesehen werden wir nicht sonderlich ernst genommen. Es ist auch so, dass wir, wenn es um die allergrößten Firmen geht weltweit, spielen wir auch keine große Rolle mehr. So, was wirklich unser Fund ist, ist zum einen der Binnenmarkt. Das ist der größte Binnenmarkt der Welt.
Mhm.
Und wir spielen dann eine Rolle, wenn wir zusammenhalten und sowas wie eine Wertegemeinschaft bilden. Dann nimmt man uns ernst. Und das muss man den Leuten auch sagen, die glauben, wir könnten irgendwie aus der Europäischen Union austreten als Deutsche oder wir hätten gar nichts davon und wir wären nur Zahlenmeister und so weiter. Die Welt um uns herum verändert sich dramatisch. Indien beispielsweise ist mittlerweile das bevölkerungsstärkste Land der Welt. Die Chinesen sind sehr, sehr deutlich, wenn es darum geht, ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen uns gegenüber zu formulieren. Wir haben vielleicht bald Donald Trump als US-Präsidenten wieder. Mag uns absurd erscheinen, ist aber so. Und dann zu glauben, wir könnten auf europäische Integration zur Arbeit verzichten, wäre aus meiner Sicht politischer Selbstmord. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, das muss man auch sagen, wir müssen ja nicht nur darüber reden, wie sind die Amerikaner uns. Ich glaube, wir hier vor Ort in Schleswig-Holstein, wir sehen doch ganz klar, welche Auswirkungen europäische Entscheidungen auf uns haben. Also in allen Bereichen ist es extrem wichtig, was in Brüssel und Straßburg entschieden wird. Und ich hoffe, dass das auch dazu führt, dass die Leute sich mit Europapolitik beschäftigen, mit dem, was haben die Europaabgeordneten bisher gemacht, wie haben sie sich entschieden, was wollen sie in Zukunft machen, wen kann ich wählen. Ich kann nur sagen, alles, was ich da in den letzten 5 Jahren erlebt habe an Entscheidungen, hat mehr oder weniger direkte Auswirkungen auf uns hier in Schleswig-Holstein.
Findest du auch, dass, also geht mir jedenfalls so, dass Politik in den letzten Jahren durch halt die Pandemie und durch auch die Kriege, dass die Politik einfach bei den Menschen wieder präsenter ist? Weil ich finde, vorher hat man so gedacht, ja okay, in Berlin oder in Brüssel, ja da sitzen irgendwelche Leute und machen irgendwelche Gesetze oder so. Mhm. Aber ich finde, durch diese Auflagen, die dann auch kamen während der Pandemie oder so, ist die Politik dann doch auf einmal in den Köpfen wieder bewusst geworden. Und das machen die also zum Beispiel.
Ja, nicht nur positiv natürlich, klar. Aber ich glaube, es ist den Menschen auch bewusst geworden, dass Entscheidungen Konsequenzen haben.
Mhm.
Wenn alles gut läuft und man nicht so viel über Politik nachdenkt, weil man andere Dinge zu tun hat, Familie, Beruf, Hobby, dann denkt man, alles läuft irgendwie automatisch, ist irgendwie auch egal, wer da oben sitzt. Ja, und ich glaube, durch diese ganzen Krisen merkt man, dass es auch um sehr grundsätzliche Entscheidungen geht und dass es schon einen Riesenunterschied macht, wie Wahlen ausgehen zum Beispiel. Und das gilt übrigens auch für die Europawahl.
Ja, klar. Genau, wir haben ja schon gehört, Europa ist bei dir ein großes Thema und auch schon über einen längeren Zeitraum. Was bedeutet denn eigentlich für dich Europa?
Also ich kam mir immer ein bisschen komisch vor in den letzten Jahren, wenn ich so von Europa als dem größten Friedensprojekt unserer Geschichte gesprochen habe. Und weil ich hatte immer so das Gefühl, die Leute wollen doch vielleicht eher darüber reden, gibt es jetzt Fördermittel für den Fahrradweg oder nicht. So. Und nicht so sehr über das Thema Frieden und das wäre alles sowieso selbstverständlich in Europa. Und jetzt sehen wir halt, das ist es nicht. Und wir sind Friedensnobelpreisträger als Europäische Union, das darf man auch mal sagen. Und insofern, das ist Europa für mich, dass wir zusammenarbeiten bei allen Unterschieden, dass wir miteinander handeln, miteinander gemeinsam stärker werden und dass wir einfach eine Friedensgemeinschaft sind. Und das ist in diesen Zeiten, glaube ich, wichtiger denn je.
Das stimmt. Europa wird ja, oder die EU wird ja auch immer größer. Man muss ja nochmal, vielleicht grenzen wir da nochmal ab, Europa. Ne,
ist zuletzt ein bisschen kleiner durch den Brexit, aber
ja,
in Zukunft
aber
vielleicht wieder größer.
Genau, also man muss ja sagen, Europa ist ja der Kontinent so und das Politische ist ja die EU. Ne? Also nicht, dass wir da jetzt irgendwie falsche Infos so rausgeben. Genau, und die EU, die verkleinert sich entweder mal, weil ein Land sagt, okay, ich habe die Nase voll.
Mhm.
Oder aber auch, es kommen Länder auf einmal auf die Idee, okay, wir möchten Mitglied werden.
Ja.
Dadurch verändert sich aber auch die Größe des Parlaments. So, und wenn noch mehr Länder zu der EU beitreten, dann müsste das Parlament ja auch größer werden.
Ja.
Ja, wie ist es da so? Also ich weiß, ich war ja noch nie da, aber du ja anscheinend schon öfter mal. Und man weiß das immer, wenn Bundestagswahl oder so ist und es heißt, mehr Abgeordnete und so, dann gibt es da doch durchaus mal Platzprobleme. Hm. Wenn es, keine Ahnung, wenn es echt noch 2-3 Länder zur EU zustoßen, muss ein neues Gebäude gebaut werden?
Ja, das ist, glaube ich, noch das kleinste Problem, dass bei der EU-Osterweiterung, die ansteht oder über die nachgedacht wird, natürlich hat das auch politische Nachwirkungen. Es wird auch schwieriger zu entscheiden. Wir haben in manchen Bereichen, wie zum Beispiel der Außen- und Sicherheitspolitik oder der Finanzpolitik, immer noch das Prinzip der Einstimmigkeit. In den meisten Bereichen nicht, aber in einigen sehr, sehr wichtigen Bereichen schon. Mhm. Und das ist mit 27 schon sehr schwierig.
Also Einstimmigkeit ist das,
im Rat, ne?
Was man halt sagt, ne? Alle Länder müssen dafür sein oder dagegen. Ne?
Genau, also sobald einer sein Veto einlegt, haben wir ein Problem. Mhm. Und dann, selbst wenn sie sich in dem Punkt vielleicht eigentlich einig sind, kann man das immer noch benutzen, um an anderer Stelle Dinge rauszupressen. Ne? Das ist halt ein Problem. Das liegt aber daran, dass natürlich die Nationalstaaten, die Mitgliedstaaten immer noch eine entscheidende Rolle spielen wollen. Und die Europäische Union ist, wenn man so will, immer noch eine Baustelle. Wir wissen ja noch gar nicht genau, wo es hingehen soll. Bundesstaat, Staatenbund, Staatenverbund. Die Diskussion kennt man aus dem Politikunterricht.
Das stimmt.
Und das hat eben auch konkrete Auswirkungen auf die Verfasstheit. Aber um zurückzukommen, ich will der Frage ja gar nicht ausweichen, nach dem großen Parlament. Also wir haben keine Überhangmandate und Ausgleichsmandate wie beim Bundestag. Also das kann uns nicht passieren. Aber richtig ist, wenn neue Mitgliedstaaten dazukommen, muss man entweder den Schlüssel ändern oder vergrößern oder irgendwie beides. Das wird bei einem Land wie Albanien noch irgendwie gehen, aber wenn die Ukraine dazu kommt, ist auch eine große Frage, dann in der Tat, glaube ich, müsste man das Parlament insgesamt reformieren und den Schlüssel ändern. Denn wenn eine Nation mit 44 Millionen Einwohnern, glaube ich, dazukommt, das macht schon einen Unterschied.
Ja, klar.
Dann gibt es übrigens noch andere größere Probleme, in der Agrarpolitik zum Beispiel. Und deshalb glaube ich, wird das auch ein etwas längerer Prozess sein, auch mit Übergangsfristen in bestimmten Bereichen wie Agrar. Aber die Ukraine hat den Beitrittskandidatenstatus und wenn sie sich gut entwickelt und die Kopenhagen-Kriterien erfüllt, das sind die Kriterien, die man erfüllen muss, um Mitglied der Europäischen Union zu werden, dann werden sie auch Mitglied werden und dann müssen wir uns nochmal neu über unterhalten. Ich glaube übrigens, dass wir sowieso eine Reform der EU insgesamt brauchen. Der Lissabon-Vertrag ist schon von 2009. Mhm. Ich habe das Thema Einstimmigkeit zum Beispiel gerade ja genannt. Das muss natürlich reformiert werden. Es gibt noch viele andere Punkte. Wir fordern das Parlament, parteiübergreifend einen Konvent einzuführen, um sozusagen diese Vertragsänderung mal anzugehen. Das ist ein ziemlich dickes Brett, das man bohren muss. Und deshalb sollten wir auch schnell damit anfangen. Viele wehren sich dagegen von den Mitgliedstaaten. Aber ich glaube, der Druck ist so groß weltweit auf uns, dass wir uns reformieren müssen, dass es irgendwie kommen wird. Never miss a good crisis, sagen die Amerikaner dazu.
Ja, du sagst ja eben auch schon Baustelle, ne? Also wahrscheinlich ist die EU eine Dauerbaustelle, schätze ich jetzt einfach mal. Und das kann man auch einfach nicht ändern, weil in der Welt ist immer Bewegung drin und es werden sich immer irgendwelche Sachen verändern, zum Positiven oder zum Negativen. Und so wird es halt auch in der EU einfach sein, ne? Dass dann, ja, man immer mal wieder gucken muss, wie regeln wir was anders und neu. Ja.
Das ist ja eigentlich die Grundidee der Europäischen Union, dass sich einige Staaten zusammenschließen und die anderen sehen, wie gut funktioniert das gut oder schlecht, dann wollen sie dazu. Wir reden jetzt über die Erweiterung und Länder wie Republik Moldau oder Georgien, Albanien etc., die wollen gerne Mitglied werden, Ukraine natürlich auch. Und das zeigt ja auch, dass wir eine gewisse Anziehungskraft haben. Also sie würden ja nicht Mitglied der Europäischen Union werden wollen, wenn das jetzt ein Auslaufmodell wäre.
Ne, klar, wenn das jetzt irgendwie ein Witzverein wäre oder so, ne? Ja, richtig. Du hast vorhin auch schon gesagt, dass du auch schon mal im Landtag saßt. Wo ist denn da eigentlich der Unterschied, also zwischen Landtagsabgeordneter und Europaabgeordneter?
Ehrlich gesagt, das sind zwei Welten. So. Also als ich ins Parlament gekommen bin, also das Europaparlament, da habe ich auch gedacht, naja, ich habe schon ein bisschen Kommunalpolitik gemacht, ich habe mal 2 Wahlperioden Landtag hinter mir, habe eine Politikpause gemacht und kenne mich total gut aus. Aber man lernt im Europäischen Parlament immer dazu. Das hat einerseits damit zu tun, dass ganz viele unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, auch politische Kulturen, Parlamentskulturen. Und wir arbeiten eigentlich anders. Wir sind ein Verhandlungsparlament und wir haben keine Regierung, die wir stützen. Das ist ein Riesenunterschied. Im Landtag weißt du immer, wenn ich Regierungsabgeordneter bin, super Sache. Ich bin immer für die Regierung, die macht alles richtig, ganz toll. Und wenn du Oppositionsabgeordneter bist, weißt du, ich bin auf jeden Fall dagegen. So, das ist so vereinfacht gesagt.
Ja, das Spiel. Klar, so wie man das eigentlich auch wahrnimmt. Ne?
So, das hat alles Vor- und Nachteile. Bei uns ist es anders, wir arbeiten sehr viel mehr parteiübergreifend, wir versuchen viel mehr zu verhandeln. Wenn man Berichterstatter beispielsweise ist für ein Legislativthema, also für ein Gesetz, dann hat man auch wirklich viel Einfluss. Dann kommt es wirklich darauf an, wie verhandelst du mit den anderen, wie suchst du deine Mehrheiten, wo machst du Schwerpunkte. Da hat man schon als einzelner Abgeordneter, glaube ich, mehr Einfluss, als du jetzt als Bundeshausabgeordneter oder Landtagsabgeordneter hättest. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du in einer Fraktion bist, die die Mehrheit hat im Bundestag, dann kannst du Dinge auch viel stärker bewegen. So, also das ist die Kehrseite der Medaille. Und außerdem ist es so, im Landtag oder im Bundestag gibt es ja mehr Streit. Da sagen jetzt bestimmt viele Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, das ist doch gut im Europaparlament, dass ihr euch nicht so viel streitet und ein bisschen konstruktiver seid. Aber die Kehrseite der Medaille ist halt, die Leute wissen nicht genau, wofür wir stehen. Mhm. Der Streit führt ja dazu, dass man weiß, okay, die Opposition sagt das und die Regierung will das.
Ja, genau.
Und das kommt bei uns zu kurz. Überall, wo ich auftrete, heißt es, na, was habt ihr da in Brüssel schon wieder gemacht? Die sagen nicht, ihr von der EVP oder CDU oder so, sondern wir sind alle so eine, so wie so eine amorphe Masse so. Und das ist so der Nachteil. Einerseits ist es schön, dass es konstruktiv ist, dass du Dinge auch verhandeln kannst, aber so diese Klarheit, die Politik auch braucht, die geht damit auch verloren.
Ja, das stimmt. Man hat gar nicht so die Parteien immer im Kopf, ne, wenn man so an Brüssel und so denkt. Also klar, hier im Landtag weißt du CDU, SPD und so weiter und so fort, aber in Brüssel weiß das halt. Ich kann mir vorstellen, dass man es einfach nicht mehr oder auch nicht sich damit beschäftigt, weil es sitzen da ja im Grunde genommen nicht die CDU und Co. Also ja, mit dir so gesehen schon, weil du ja CDU-Mitglied bist und auf dem Wahlschein steht am 9. Juni hier auch die CDU auf dem Zettel. Aber es ist ja ein Zusammenschluss mehrerer Parteien der Länder, die ja quasi dann in Brüssel sitzen.
Ne? Parteienfamilie nennen wir das. Genau. Ja, das ist vielleicht einer der Gründe, aber was ich auch immer wieder feststelle, die Leute haben viel zu tun. So, die beschäftigen sich mit Bundespolitik und Landespolitik und das auseinanderzuhalten ist schon manchmal ganz schön schwierig. Kommunalpolitik ist das Wichtigste eigentlich so vor Ort. Und dann haben viele Leute auch keinen Bock mehr, sich damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich der Rat, was ist die Kommission und so. Eigentlich ist es nicht so kompliziert. Also ich könnte es in ein paar Minuten erklären. Aber viele Leute wollen das gar nicht mehr so. Und ehrlicherweise, wenn wir mal nachfragen, was macht eigentlich der Bundesrat, wissen es auch nicht mehr so viele. Ne?
Das stimmt.
Das ist in anderen Ländern übrigens ein bisschen anders. Also das ist schon ein bisschen deutsche Eigenart. Also ich sehe das schon bei vielen, also wenn ich mal im Ausland unterwegs bin, mir die Nachrichten anschaue, da wird eigentlich viel mehr aus Brüssel berichtet als bei uns.
Okay.
Und meine portugiesischen Kollegen zum Beispiel, die haben gerade eine Wahl gewonnen in Portugal, also bei der nationalen Wahl. Und 4 meiner Europaabgeordnetenkollegen aus Portugal werden Minister.
Mhm.
So, davon können wir nur träumen. Find mal einen auf der Straße, der 10 Europaabgeordnete kennt aus Deutschland. Das wird schon schwierig.
Das ist schwierig, ja. So. Also vielleicht in der nächsten
andere Aufmerksamkeit auch, ne?
Vielleicht in der nächsten Zeit, wenn die Plakate draußen hängen oder so, dann weiß man, okay, ne?
Ja. Aber das ist so, entscheidend ist ja eigentlich die Zeit zwischen den Wahlen.
Ja.
Und da wollen sich viele nicht so richtig mit Europa beschäftigen. Da gibt es auch so einen Widerspruch, ehrlicherweise. Ne? Ich höre immer wieder einerseits, dass die Leute sagen, ach, so viel wird in Brüssel entschieden und wir wissen das gar nicht, ob das gut ist. Und auf der anderen Seite höre ich dann, naja, die Europawahl, Wahl zweiter Klasse oder ist nicht so wichtig. Passt nicht so richtig zusammen, ist aber so ein bisschen Realität und da müssen wir uns, glaube ich, auch wir politisch Aktiven müssen es mal auch in die eigene Nase fassen und uns fragen, was wir falsch machen. Ich will ja nicht nur Medienschelte betreiben, schon gar nicht, wenn ich hier im Radio bin. Aber wir müssen da alle ein bisschen besser werden. Und weil eben, davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt, die Entscheidungen, die wir da treffen, ganz viele Auswirkungen auf dich und mich hier vor Ort haben.
Ja klar, weil die Bundesregierung dann ja quasi so ein bisschen auch immer darauf achten muss, was hat die EU jetzt gesagt, ne?
Ja, Bundesebene, aber auch hier in der Kommune genauso.
Also, ja, klar.
Wenn jetzt hier in die Stadtvertretung irgendwo vor Ort gehst, da wird es auch immer darum gehen, Ausschreibungsregeln zum Beispiel bei größeren Projekten und so weiter. Immer spielt EU-Regulierung, also EU-Gesetzgebung, eine erhebliche Rolle.
Ja, da muss so ein bisschen dran gearbeitet werden, ne? Dass man da irgendwie anders in den Köpfen verbleibt bei den Menschen. Und genau, und die Leute sollen ja aber trotzdem zur Wahl kommen im Juni. Ja. Und es ist ja eigentlich auch die einfachste Wahl, ne? Also man hat nur eine Stimme.
Ja, ist die einfachste Wahl und im Übrigen kann ich auch sagen, die einzige supranationale Organisation in der Geschichte der Menschheit, die man direkt wählen kann, ist das Europaparlament. Das ist schon mal was. Und ich glaube auch, wenn man, man wird ja auch oft angesprochen auf das angebliche oder tatsächliche Demokratiedefizit in der EU. Das kann man aus meiner Sicht nur beheben, wenn man die Mitsprachemöglichkeiten erhöht und wenn man die, die man hat, auch nutzt. Und dazu gehört für mich natürlich ganz klar auch die Europawahl. Mhm. Gehört dazu.
Genau. Jetzt hören wir wieder Musik und da musst du mir jetzt erstmal erklären, wer das überhaupt ist. Also mir sagen die oder die Gruppe wahrscheinlich nichts. Also die Lage.
Die Liga.
Die Liga, genau. Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen.
Ja. Also ich lese hier an einem Plakat hier in dem Raum nieder mit dem Dudelfunk und deshalb wollte ich auch mal ein bisschen was spielen, was vielleicht im normalen Radio viel zu selten gespielt wird. Ist eine Band aus Hamburg, hervorgegangen aus Superpunk. Die muss aber wirklich jeder kennen, Superpunk. Und es ist eine gute Band und ich wollte auch ein bisschen was Deutschsprachiges haben auf der Liste. Und ich weiß gar nicht, welchen Song ich mir ausgesucht von denen. Man kann alle nehmen.
Ein Leben in Rot
mit purpurnen Blitzen.
Ja. Genau, richtig.
Da ist auch ein bisschen Disco-Sound dabei. Ein bisschen Disco muss ja hier auch sein.
Genau, dann machen wir jetzt hier Disco mit einer Band, die ich bis jetzt nicht kenne. Simon trifft beim Freien Radio Neumünster mit Niklas Herbst von der CDU. Ja, und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal auf den aktuellen Wahlkampf zu sprechen. Wenn ich jetzt demnächst zur Wahl gehe, warum sollte ich die CDU wählen? Ganz einfache Frage.
Also ich glaube, dass wir wieder viel stärker auf das Thema Sicherheit setzen müssen, wenn wir uns umschauen in Europa. Ich glaube, dass wir auch für eine vernünftige Verteidigungsindustrie eintreten müssen, ob man es mag oder nicht. Ich glaube, dass wir auch das Thema Wettbewerbsfähigkeit viel stärker in den Mittelpunkt stellen müssen. Die letzten 5 Jahre waren geprägt auf europäischer Ebene von dem Green Deal. Das war auch im Kern richtig. Sicherlich nicht immer alles im Detail richtig, aber im Kern war es richtig. Und wir müssen stärker in Richtung Wettbewerbsfähigkeit wir müssen stärker auf unseren Mittelstand wieder hören, auch auf die Landwirtschaft. Ich habe das Thema Fischerei schon angesprochen, das ist besonders schleswig-holsteinisches Thema. Und ich glaube, das sind die Themen, für die wir stehen.
Wo grenzt sich die CDU denn von anderen Parteien ab?
Also wie schon gesagt, wir arbeiten zwar sehr konstruktiv zusammen im Europäischen Parlament, das ist eine andere Arbeitsweise, aber wir sind schon diejenigen, die auch sehr deutlich sagen, wir brauchen eben eine vernünftige Verteidigungsunion, einen Verteidigungskommissar. Wir müssen auch uns dort europäisch integrieren. Ich glaube, dass wir die sind, die am allerstärksten auch in Richtung Mittelstand und Handwerk schauen und sagen, also wir können nicht weiter über Entbürokratisierung reden. Wir müssen es jetzt endlich mal machen. Die Belastungen sind viel zu hoch und wir müssen danach steuern. Und man kann ja, das ist das Gute, im Europäischen Parlament und beim Europäischen Parlament jede Entscheidung nachvollziehen. So, wir machen ja fast alles in namentliche Abstimmungen, die sind alle dokumentiert. Und die Unterschiede sind enorm. Also ich habe viele Abstimmungen gehabt, in denen ich mich auch wirklich ganz anders verhalten habe als die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Parteien. Und da gibt es schon große Unterschiede, auch wenn das von außen manchmal nicht so wahrnehmbar ist. Ich kann jede Menge Unterschiede nennen.
Okay, aber die willst du es nicht nennen.
Doch. Ein paar habe ich ja schon angedeutet. Wir können alle einzelnen Themen durchgehen. Was wir zum Beispiel letzte oder vorletzte Woche gemacht haben, wir haben nächste Woche wieder eine Abstimmung. Die letzte in dieser Wahlperiode in Straßburg, da wird es wieder ordentlich zur Sache gehen mit sehr unterschiedlichen, sehr kontroversen Themen.
Okay, also wird sich da doch gezopft?
Ja, an der Sache schon, klar. Wir versuchen immer irgendwie zusammenzukommen und oftmals ist es auch so, dass wir es irgendwie schaffen. Niemand ist dann am Ende so richtig zufrieden, aber so ist es immer bei Kompromissen. Aber am Ende des Tages muss auch abgestimmt werden, wenn man sich nicht einigt. Das ist das Wesen auch eines Parlaments.
Ja, das stimmt. Die Themen im Wahlkampf der CDU, sind die eigentlich spezifisch hier jetzt, also wenn ich habe ja eben schon gesagt, dass demnächst wieder die Plakate zum Beispiel hängen, sind das hier spezifische Themen für Schleswig-Holstein oder sind die bundesweit einfach gleich von der CDU?
Sowohl als auch. Also wir versuchen schon, natürlich gibt es große Themen, wenn ich über eine Verteidigungsunion spreche, dann ist das jetzt nichts, was in Schleswig-Holstein jetzt anders ist als in Niedersachsen. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass wir bei der Verteidigungsindustrie sehr mittelständisch geprägte Unternehmen haben und dass wir deren Interessen auch wahrnehmen müssen, zum Beispiel beim Thema Taxonomie, das sind die Finanzregeln, die für diese Firmen gelten, dann ist das schon eher Schleswig-Holstein spezifisch. Das Thema Fischerei, klar, wird hier anders gesehen als in Nordrhein-Westfalen, muss man glaube ich auch nicht betonen.
Ne, klar.
Und wir haben natürlich auch so ein paar Themen, die wirklich spezifisch schleswig-holsteinisch sind. Wenn wir über den Ostseeraum reden, die Sicherheit im Ostseeraum und Munitionsaltlastenbergung beispielsweise, das sind natürlich sehr klar Themen, die uns in Schleswig-Holstein ganz besonders betreffen. Und unsere Landwirtschaft zum Beispiel ist auch anders organisiert als die in Bayern oder als die in den neuen Ländern, einfach von der Betriebsgröße her. Es gibt jede Menge Punkte, wo man sagen kann, die schleswig-holsteinische, schleswig-holsteinische Betrachtungsweise muss einfließen.
Was würdest du denn sagen, wäre so für dich das erste Thema, was in der nächsten Periode als erstes mit für Schleswig-Holstein ja in Angriff genommen werden muss?
Also ich sehe natürlich die Fischerei und ich würde sofort sagen, pass mal auf, neuer Fischereikommissar. Wir haben hier eine Positionierung des Parlaments in meinem Initiativbericht festgelegt zu vielen wichtigen Punkten. Wie stehst du dazu? Können wir dich wählen, ja oder nein? Das wäre so das Erste. Ich glaube auch, dass das allerwichtigste Thema sein wird, Verteidigung. Ich glaube, wir haben jetzt so 2-3 Jahre, in denen wir viel besser werden müssen, sehr schnell sehr viel besser werden müssen. Das Thema Unterstützung der Ukraine ist ein Dauerthema, wird uns noch mehrere Jahre begleiten, so oder so. Das sind Dinge, die sofort gelöst werden müssen. Ein bisschen mehr Zeit hat man vielleicht, wenn es darum geht, eine neue Agrarpolitik auch mit den Landwirten zusammen zu konzipieren für die Zeit nach 2027. Aber auch das muss jetzt angefangen werden. Und überhaupt die neue Förderperiode muss jetzt auch vorbereitet werden, auch aus Sicht unseres ländlichen Raums. Also es gibt genug zu tun.
Okay. Du sagtest eben schon Kommissarin, Kommissar. Das sind ja so, ich sag mal sozusagen die Ministerinnen und Minister in der EU. Kannst du dir selber vorstellen, so ein Amt zu übernehmen oder geht es überhaupt so einfach?
Würde ich natürlich sofort machen, ist ja ganz klar. Nee, aber ernsthaft, wir vergleichen immer so mit Ministerinnen und Ministern. Wir dürfen aber insgesamt die Kommission nicht mit einer Regierung verwechseln. Ich erlebe es ja jetzt auch im Wahlkampf, dass die Leute sagen, ja, eure Ursula von der Leyen als Regierungschefin hat auch das und das gemacht. So ist es eben nicht, sondern die Kommission arbeitet als Kollegium. Jeder Mitgliedstaat, und die sind ja alle ganz anders zusammengesetzt, die Regierung dort, darf eine Person dorthin entsenden. Und dementsprechend ist das eben nicht so. Es gibt auch keine Richtlinienkompetenz in dem Sinne. Also Ursula von der Leyen muss da viel mehr auch verhandeln, zusammenführen, auch Rücksicht nehmen. Anders als das ein Bundeskanzler theoretisch machen sollte, so frage ich mal. Und deshalb sollte man das nicht unbedingt so 1:1 vergleichen, aber die Exekutivaufgaben, die werden schon auch von der Kommission wahrgenommen. So, und die Frage war, ob ich mir das vorstellen kann, ja klar. Ob ich dazu befähigt bin, ist ja eine andere Frage.
Das entscheiden dann die anderen gegebenenfalls. Genau. Wir hören jetzt nochmal Musik und zwar von einem Großen in der Musikwelt, von Bruce Springsteen.
Ja, also ich kann hier keine Playlist machen ohne den Boss, muss ich dazu sagen. Ich bin großer Anhänger vom Boss, habe ihn ein paar Mal live gesehen und auch von ihm kannst du ja jeden Song nehmen. Ich weiß nicht, ich habe mich, glaube ich, entschieden für The Promised Land.
Ne? Richtig, genau.
Ja.
Ja, also einfach nur Zufall, dass wir diesen Song jetzt spielen. Niklas Herbst, Spitzenkandidat der CDU Schleswig-Holstein für die Europawahl 2024, ist heute zu Gast hier im Studio. Und ja, jetzt kommen wir nochmal auf den persönlichen Wahlkampf tatsächlich zu sprechen. Also wie gesagt, am 9. Juni ist es soweit. Da sind wir alle aufgefordert, ein Kreuz zu machen an der Wahlurne. Wie sieht dein terminlicher Kalender wahrscheinlich bis dahin aus?
Ja, der ist dicht. Aber mein Wahlkampf hat ja schon viel früher begonnen. Schon vor Weihnachten irgendwie. Und dann kamen die ganzen Neujahrsempfänge und die Grünkohlessen, wie das so ist in der CDU.
Auch das könnte doch Spaß sein.
Ja, das gehört auch dazu. Man sieht es mir auch an. Und bisher ist es so, dass wir noch parallel die Arbeiten in Brüssel und Straßburg haben. Und nächste Woche ist dann die letzte Plenartagung in Straßburg, Montag bis Donnerstag. Und danach ist dann tatsächlich im Schwerpunkt Wahlkampf angesagt.
Wie muss man sich das bei dir vorstellen? Also ganz normaler Straßenwahlkampf und die Leute kommen zu dir an den Stand, oder?
Ja, alles Mögliche. Also natürlich Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen werden zum Glück viele gemacht, sei es in Schulen oder von der Industrie- und Handelskammer, von Handwerkern. Überall werden größere Veranstaltungen gemacht. Da bin ich dann natürlich, soweit es geht, irgendwie präsent. Der normale Haustür-Straßenwahlkampf gehört auch dazu. Radiointerviews, sehr wichtig.
Zum Beispiel, genau.
Und alles Mögliche. Und irgendwie ist auch jeder Tag anders.
Das glaube ich. Und bist wahrscheinlich dann auch froh, wenn der Wahlkampf irgendwann vorbei ist, ne?
Als Politiker sagt man jetzt an dieser Stelle nein. Ich freue mich sehr auf zahlreiche Begegnungen mit den Menschen. Das stimmt auch irgendwie. Aber es ist auch nicht unanstrengend. Also wenn es dann vorbei ist, wenn ich es richtig sehe, 51 Tagen, bin ich auch ganz froh, glaube ich.
Ich teste es jetzt einfach mal mit dir. Wenn ich habe jetzt keine Ahnung, wer du bist. Du stehst irgendwie hier auf dem Großflecken oder so. Ich komme jetzt an und sage, wer sind Sie denn eigentlich?
Dann würde ich sagen, ich bin Niklas Herbst, ich bin seit 5 Jahren im Europaparlament, ich mache dies und das, was ich vorhin auch erzählt habe. Und dann würde ich aber schon versuchen zuzuhören. Und es ist so, wenn man einfach nur 1-2 Minuten zuhört, dann findet man immer einen Anknüpfungspunkt zur aktuellen Europapolitik, zur Entscheidung, die wir in den letzten 5 Jahren gemacht haben. Und das klappt meistens ganz gut.
Okay. Ich habe jetzt nochmal so ein paar Sätze, die du jetzt beenden darfst, damit wir nochmal einen kleinen persönlichen Einblick auch nochmal zu dir gewinnen können. Ja, ich würde sagen, also ich starte es einfach und du beendest die Sätze einfach.
Ja, mal gucken.
In meinem Kühlschrank.
Ist aktuell fast gar nichts drin, was eine ziemliche Katastrophe ist.
Wahrscheinlich, weil du so viel unterwegs bist jetzt.
Ja.
Ja. Mein Lieblingsurlaubsort.
Es gibt keinen speziellen Urlaubsort, aber ich bin lieber am Strand als in den Bergen.
Einen favorisierten Strand irgendwo oder?
Nee, eigentlich nicht, kann ich so nicht sagen. Also ich bin wirklich einer von denen, die möglichst viel sehen wollen von der Welt und nicht gerne so zweimal zum gleichen Ort fahren.
Okay. Meine mutigste Aktion?
Meine mutigste Aktion? Ich weiß nicht, ob ich das alles so erzählen darf. Ich versuche mal, im politischen Bereich zu sein. Naja, also ich habe mal vor, ich glaube, die größte Crowd, vor der ich gesprochen habe, war so 2000 Leute, da muss man sich schon zusammenreißen, dass das alles gut läuft.
Meine Nachbarn denken über mich.
Wo ist der eigentlich? Was macht der? Der ist nie da.
Ja gut, das bleibt dann nicht aus, ne, wenn man in Brüssel arbeitet. Also, mein Lieblingsbuch.
Ulysses von Joyce.
Worum geht es da?
Das ist einer der Klassiker. Und ich habe aber viele Bücher. Aktuell lese ich gerade Des Pudels Kern von Rocco Schamoni.
Okay. Wenn ich schlechte Laune habe,
dann merkt man das. Also ich bin dann auch ein bisschen lauter.
Okay. Dann das Gegenteil, also wenn ich gute Laune habe?
Ja, dann merkt man es auch. Dann bin ich dann bin ich auch nett zu den Menschen.
Okay. wenn ich koche?
Dann am liebsten mit meinen Kindern. Und wir versuchen gesund zu kochen. Klappt nicht immer, aber.
Bleibt mir auch. Kauft ihr denn auch regional dafür ein, oder?
Gerne, ja.
Mhm. Ja. Wird auch immer eine wichtige Rolle irgendwie, ne?
Ja, absolut. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, im Zusammenhang mit dem Thema Fisch. Mhm. 70% unseres Fisches wird importiert. Also da kann man schon noch ein bisschen was machen. Aber jetzt zum Beispiel aktuell Spargel hier in Schleswig-Holstein, Top-Qualität, kann jeder kaufen beim Bauern.
Auf jeden Fall.
Machen.
Auf keinen Fall würde ich
St. Pauli-Fan werden.
Welchen Fan? Oder ja, was für ein Fan bist du dann?
Ich habe das Pech, dass ich HSV-Fan geworden bin. Viele fragen dann ja, wieso, so, aber man sucht sich das ja nicht aus. Ist so.
Also noch ein weiteres Jahr, zweite Liga wahrscheinlich.
Ja, also es war dumm, dass ich das Thema angesprochen habe. Können wir zurückspulen?
Können die Leute ja mitnehmen zum Wahlkampfstand und
mich, ja, genau.
Es weiter ausführen.
Aber ich habe ja schon gesagt, was passiert, wenn ich schlechte Laune habe. Das ist so.
Ja, das wenn ich Zeit für mich habe,
dann will ich eigentlich nicht alleine sein, sondern mit meinen Kindern zusammen, die ich auch viel zu selten sehe.
Auch da wahrscheinlich wieder, weil du viel unterwegs bist.
Unter anderem, ja.
Ja. Okay, hast du irgendwie einen Lieblingsort überhaupt in deiner Heimat, wenn du schon so viel unterwegs bist, dass du sagst,
Lieblingsorte
okay,
in Schleswig-Holstein, meinst
ja,
du?
Ja, zum Beispiel?
Ja, also ich bin an der Lübecker Bucht jetzt zu Hause, das ist total gut, vor allem dann, wenn die Touristen nicht so da sind, da am Strand. Ich komme aus Ratzeburg, das hat so diese Kombination von Wäldern und Seen, da bin ich auch nach wie vor total verliebt drin und da bin ich wirklich auch gerne, ja. Und Wasser, Schleswig-Holstein, da muss ja irgendwie in der Nähe vom Wasser sein, ne?
Ja, das stimmt. Nord- oder Ostsee?
Ostsee-Tendenz, wobei es auch total viele schöne Binnenseen gibt und darf man auch nicht unterschätzen.
Das stimmt. Ja, wir sind angekommen am Ende der Sendung. Ich sage dir ganz herzlich danke für dein Kommen. Wünsche dir ja viel Kraft, sag ich mal, in der nächsten Zeit. Wirst du wahrscheinlich gebrauchen können. Ja, und dann, wo sieht man dich auf dem Wahlzettel?
Ich glaube auf Liste 2, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und das Besondere ist, dass wir anders als die anderen Parteien Landeslisten haben. Also ich stehe auf Platz 1 für Schleswig-Holstein. Wenn die anderen ja Bundeslisten haben, da sieht man dann so Leute, die man vielleicht irgendwie aus irgendwelchen Talkshows kennt, aber nicht hier vor Ort. Und ich glaube, man kann eine Wahlempfehlung für mich abgeben.
Okay.
Ich mach's jedenfalls.
Ja, wir schauen, muss jeder für sich selber wissen. Am besten tatsächlich jetzt, wenn es Straßenwahlkampf oder ja vielleicht an der Haustür oder so.
Also wenn ich eine Sache noch vielleicht sagen darf bei dem Thema, ich habe es jetzt ein bisschen scherzhaft gemacht, aber es wird ganz wichtig sein, dass es eine hohe Wahlbeteiligung gibt. Wir haben sehr viele Probleme mit Extremisten und Populisten, gerade Rechtspopulisten im Europäischen Parlament. Und wenn wir wollen, dass der ganze Laden funktioniert, dann muss man eine vernünftige proeuropäische Partei aus der Mitte irgendwo wählen. Da gibt es ein paar Angebote. meine herzliche Bitte ist, 9. Juni, nicht vergessen, man kann auch Briefwahl machen, Europa braucht Unterstützung.
Das ist ein schönes Schlusswort. Und wir hören das nochmal zum Abschluss. Eine Band, glaube ich, ist es, The Gaslight
Anthem, ja.
Genau. Da, das passt ganz gut. Ich habe eben mal kurz vor der Sendung nochmal gegoogelt. Die haben irgendwas mit Bruce Springsteen auf jeden Fall zu tun. Ne?
Ich glaube, die kommen auch aus New Jersey, wie der Boss. Und so und daher gibt es da so ein bisschen Verbindung. Ich habe die jetzt einfach nur genommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, weil ich sehr viel unterschiedliche Musik höre. das war das Letzte, was ich auf meiner Playlist hatte, deswegen.
Genau. Wir hören sie jetzt mit The 59 Sound hier beim Freien Radio Neumünster. Ich sage jetzt auch tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Simon Ladewig.